you have chosen the right club, you support the right club.
What a season Arsenal are having!
Fantastic goal! Mikael Saka!
What a goal! Reece Nelson has won it for Arsenal!
This is my club. Fucking love this football club.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2023-24.
Next season is going to be even more demanding and we have to be prepared for that.
Herzlich willkommen zu Episode 248 vom German Gunners Podcast. Wir blicken zurück auf das Premier League Wochenende, was uns die Tabellenführung beschert hat. Nach einem wirklich hart umkämpften 2:1 Sieg gegen Brentford und dem 1:1 von Liverpool gegen Manchester City am heutigen Sonntag. Und das heißt, dass wir ja von ganz oben auf die Tabelle herunterblicken. Es war ein sehr, sehr harter Gang am Samstagabend. Darauf blicken wir natürlich zurück und Samstag ein harter Gang, Dienstag folgt der nächste Rückspiel in der Champions League, Achtelfinale gegen den FC Porto. Man kann davon ausgehen, dass die Portugiesen das Spiel gesehen haben und ungefähr wissen, wie man uns das Leben schwer machen kann, welche Strategien, Möglichkeiten wir haben, dem ein wenig zu entgehen, wollen wir auch in dieser Episode kurz beleuchten. Wie immer an dem Mikrofon hier in Berlin bin ich Felix, in Münster ist Christian. Hallo, Tabellenführer.
Ja, hallo. Ja, nicht so verkehrt für den Sonntagabend, mal wieder von oben zu blicken. Hätte man nicht zwingend erwarten können.
Dahingehend, dass wir schon zumindest mit einem Sieg vorlegen, aber unentschieden hätte ich jetzt auch eigentlich nicht für so das wahrscheinlichste Ergebnis gehalten.
Die Statistik nicht so wirklich her, ne?
Genau, und ich hatte dir ja auch zwischendurch geschrieben und City ist ja in Führung gegangen und war aus meiner Sicht so überlegen und ich hatte immer den Eindruck, die spielen gar nicht mit voller Kraft, sondern kontrollieren das Spiel eigentlich und Liverpool hat in der ersten Halbzeit sehr, sehr schwerfällig ins Spiel gefunden und ich habe dann direkt geschrieben, also wenn es so weitergeht, dann wird das City locker runterspielen. Zeigt auch nochmal so ein bisschen, glaube ich, wie unsere Leistungen gegen City und Liverpool auch einzuschätzen sind, dass wir da wirklich in der jüngeren Vergangenheit auch gut agiert haben, weil sowohl Pool als auch City Probleme hatten heute gegeneinander und dann ist es am Ende dann zum 1:1 gekommen, wobei man fairerweise sagen muss, also mein Eindruck war, also es war ein gutes Spiel, aber es war jetzt auch nicht so überragend, wie es überall gemacht wurde.
Ist oft das Problem bei solchen Partien, ne? Dass auch alles, vieles sich irgendwie ein bisschen egalisiert und man zu viel erwartet und zu hohe Erwartungen halt auch an so eine Partie ransetzt.
Ja, und ich, also sagen wir mal so, wenn man, glaube ich, die 90 Minuten insgesamt betrachtet, dann war es schon ein bisschen glücklicher für City. Allerdings, wenn Liverpool halt Pech hat, kriegen sie halt noch kurz vor Schluss den Gegentreffer und dann rettet halt nur der Innenpfosten. Von daher würde ich sagen, soll uns egal sein. Ich glaube, dass in dem Sinne ganz gut, zumindest weil wir ja jetzt auch das nächste Ligaspiel gegen City haben, ich glaube, die Partie hat ganz gut gezeigt, wo man City so ein bisschen verwunden kann, wenn überhaupt. Aber keine Ahnung. Ich fand sehr viele Fehler auch in dem Spiel. Klar, wird ein bisschen vom Gegner auch so erzwungen, aber im Vergleich zu unseren Leistungen zuletzt würde ich jetzt sagen, fallen wir da definitiv nicht ab. Also deswegen durchaus auch, wenn wir jetzt die letzten 8 Spiele und wir haben alle 8 gewonnen in der Liga, einfach mal hinzuziehen, würde ich sagen, wir sind momentan zumindest verdient Tabellenführer, kannst du dir halt nichts verkaufen. Aber sagen wir mal so, nimmst du natürlich mit, allein fürs Gefühl. Und was man, glaube ich, auch sehen muss, es war mir gar nicht so bewusst, aber auch City und Liverpool haben einfach Verletzungsprobleme. Und vielleicht kann das in der Saison ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, sich mal umdrehen. Normalerweise sind ja immer wir diejenigen gewesen, die in den letzten Wochen dann der Saison eigentlich nur mit so einer Rumpftruppe gespielt haben. Und bei uns ist es jetzt also, bei uns kommen die Spieler eher zurück. Aber ja.
Genau, kommen sie eher zurück. Und, Thomas Partey im Mittelfeld hatten wir ja auch schon gesehen.
Zinchenko hat wieder gespielt.
Zinchenko war dieses Mal wieder dabei, sogar dann auch eingewechselt worden. Jesus ist wieder mit dabei, auch wieder eingewechselt worden. Der Einzige, der halt momentan dann noch erst fehlt, ist Tomiyasu. Und ja, Martinelli jetzt halt aufgrund der Verletzung vom letzten Spieltag, wobei es ja laut Arteta nicht ganz so wild sein soll. Aber ich denke mal, dass man halt schaut, dass man nicht wirklich viel riskieren möchte, was ja auch unterm Strich verständlich ist.
Definitiv. Ansonsten, was vom anderen Premier League Wochenende oder von den anderen Spielen noch so ein bisschen hängen geblieben ist, 4-0 von den Spurs bei Villa. Grundsätzlich würde ich ja sagen, Spurs-Siege sind nie richtig, aber in dem konkreten Fall würde ich sagen, wenn ich mich jetzt bei der Partie für einen Ausgang hätte entscheiden müssen, hätte ich jetzt eher gesagt, dann lieber 3 Punkte für die Spurs. So ist unser Vorsprung auf Platz 4 schon mit 9 Punkten jetzt. Und Villa hat jetzt in der jüngeren Vergangenheit doch auch einige oder relativ viele Gegentore auch kassiert. Wir sind ja auch noch in der Conference League dabei, deswegen vielleicht ist die Doppelbelastung dann auf Dauer auch nicht zu verkraften für die Mannschaft. Von daher würde ich sagen, ganz positiv. Und die Spurs denken jetzt wieder, dass sie auf Wolke 7 sind, beziehungsweise wieder was leisten können. Und dann haben wir in der jüngeren Vergangenheit ja auch gesehen, dass sie dann in der Regel meist gleich wieder einen Rückschlag kassiert haben. Also grundsätzlich würde ich schon sagen, und dann, das bildet die Tabelle ja auch ab, die 3 stabilsten Mannschaften sind City, Liverpool und wir gerade. Wie es dann ausgeht, keine Ahnung. Aber wir sind halt dabei. Wir sind dabei und, keine Ahnung, City gegen Liverpool hat mir jetzt auch nicht die Angst eingejagt, dass ich jetzt sagen würde, okay, gut, wir können mit den beiden Mannschaften nicht mithalten, das letzte Saisondrittel.
Nein, natürlich nicht. Und man sieht jetzt auch immer mehr Vergleiche der verbleibenden Partien. Was ist schwerer? Was ist leichter? Wo sind Weichensteller etc. pp. Ich denke, das ist, glaube ich, insgesamt immer eine relativ schwere Sache, weil man auch Spiele, die leicht auf dem Papier aussehen oder gegen Gegner, die unten drin stehen, oftmals vielleicht zu sehr auf die leichte Schulter nimmt und dabei vielleicht nicht mit dem vollen Fokus dabei ist. Und dann strich das im Endeffekt ja alles Kaffeesatzleserei. Du musst halt schauen, dass du auf dich selber guckst, dass du deine eigene Leistung Spiel für Spiel abrufst. Und da brauche ich nicht auf einen 9, 8, 7, 6 Spiele-Rhythmus gucken, sondern immer nur aufs Nächste. Und das sind, glaube ich, halt Themen, die wir hoffentlich auch aus der letzten Saison gelernt haben, in der wir halt dann jetzt in der Situation, in der wir uns befinden, halt eben genau den Fokus legen, schauen, dass wir uns nicht von anderen Themen verrückt machen lassen. Und da ist es vielleicht auch besser, dass wir jetzt momentan eine etwas engere Situation oben haben mit mehreren Mannschaften und nicht wie in der letzten Saison weiter mit dem Vorsprung vorne sind und so ein bisschen anfällig vielleicht für einen Lapsus uns darstellen. Aber unterm Strich gesehen, erneut zu dem Zeitpunkt der Saison gegen eine Mannschaft auch wie City oder auch wie Liverpool in der Saison wieder mit oben dabei zu sein, ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz großer wieder weiterer Schritt in Sachen Ausrichtung des Vereins, der Mannschaft. Und das alleine ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr guter Erfolg wieder, den wir da erzielen können, auch mit dem Abstand jetzt auch bezogen auf die Champions League-Plätze.
Ja, aber wir haben auf alle Fälle definitiv einen sehr, sehr, aus meiner Sicht, glaube ich, von den 3 Mannschaften da oben das schwierigste Restprogramm. Aber das muss ja in dem Sinne auch kein Nachteil sein. Also ich glaube, wir stehen noch bei City, das ist jetzt das nächste Spiel, unser nächstes Ligaspiel am Ostersonntag. Dann, wir spielen noch bei United, wir spielen noch bei den Spurs, wir spielen noch in Brighton und haben Aston Villa unter anderem noch zu Hause. Also würde ich grundsätzlich sagen, ja, die schwierigen Spiele kommen noch, aber wir müssen dann auch in dem Sinne sagen, wir haben gegen die Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte, gegen die wir zuletzt gespielt haben, dann auch, ich sag mal, standesgemäß die Punkte geholt und auch am Torverhältnis was gemacht. Von daher würde ich sagen, Soll erfüllt. Es ist natürlich dann immer einfacher, wenn du dieses Soll dann erfüllst, auch in solche Partien zu gehen, wo es dann wirklich drauf ankommt. Wenn du da natürlich nochmal extra gefordert bist, weil du, ich sag jetzt mal, in den vermeintlich kleinen oder Spielen gegen die kleineren Mannschaften die Punkte hast liegen lassen, ist das natürlich nochmal ein etwas anderer Umstand. Von daher glaube ich, ich glaube, wir sind ganz gut gerüstet. Viel von der ganzen Stimmung hängt natürlich auch jetzt davon ab, was Dienstagabend passiert. Da blicken wir gleich nochmal drauf. Jetzt aber erstmal in Ruhe zum Samstagabend gegen Brentford. Kurz Talking Points, bevor wir in den detaillierteren Rückblick gehen. Willst du gerne mal starten?
Ja, können wir gerne machen. Ein offensichtlicher Talking Point meines Erachtens kann natürlich nur sein, Big Game Player Havertz. Für mich, wir haben es in den letzten Ausgaben auch schon gesagt, ein Spieler, der sich nicht nur in seiner Leistung wieder unfassbar gesteigert hat und dem wieder angenähert hat oder erreicht hat, was wir im Endeffekt aus Leverkusen kannten, der aber auch es unfassbar verstanden hat, sich in diese Arsenal-Mannschaft reinzufinden, Teil dieses Systems zu werden und die Qualitäten, die er hat, in dieses System optimal auch an der Anlehnung von Arteta einzubringen. Das wäre für mich als erstes ein Talking Point. Talking Point 2 ist für mich halt individuelle Fehler als Kollektiv ausgleichen. Ramsdale hat einen dicken Bock drin gehabt, auch wenn Brentford-Trainer Frank meint, es hätte gelegen an dem Sprintvermögen von Wisser. Also ich würde es eher als zu langsames Schalten bezeichnen. Trotzdem hat, das haben wir auch in der späteren Interviews gehört von den Beteiligten, da der Fokus auch darauf gelegen, der Mannschaft in der Halte zu sagen, wir müssen den Fehler als Kollektiv halt irgendwie wieder gut machen und hier kein irgendwie an die Wand stellen oder irgendwie Schwarzmalerei zügig eines Spielers betreiben. Das hat meines Erachtens gut geklappt. Und Ramsdale hat auch in der zweiten Halbzeit tatsächlich auch abgeliefert. Also das muss man auch dazu sagen, hat sich da nicht hängen lassen, sondern hat halt weiter auch Chancen vereitelt, sie den Schuss von Tony. Das wäre Punkt 2. Und Punkt 3 finde ich weiter auch dieses Pushen der Mannschaft auch von außen, sprich Fanbasis, der Glaube auch daran, dass man eine Partie auch im weiteren Verlauf gegen Ende immer noch gewinnen kann, auch wenn man sich selber halt schwer tut, wenn man selber vielleicht nicht gerade eben diese Form der 5-6-0 hat und es nicht halt so leicht fällt wie in den Partien zuvor.
Okay, ich ergänze mal, Havertz habe ich natürlich auch in dem Sinne nicht überrascht. Ich glaube, man muss es auch nochmal herausstellen, Siegtreffer wie ja auch im Spiel in der Hinserie bei Brentford, wo da ging er so ein bisschen dann auch, ich sag jetzt mal, Stern auf, wäre übertrieben, aber da bog er dann so ein bisschen auf diese Positivkurve ein und es sind ja nicht nur die Tore, auch die ganze Art und Weise, wie er momentan spielt, wie er sich anbietet, Räume schafft, das High Pressing hatten wir in der letzten Episode schon mal besprochen. Einfach gut und in Form und keine Ahnung, man kann jetzt darüber diskutieren, sind das 60 Millionen Pfund wert, würde ich dann auch erstmal nach seiner Gesamtzeit bei Arsenal bewerten. Aber er ist definitiv auf dem richtigen Weg und es hat sich mal wieder gezeigt, dass man einfach auch ein bisschen Geduld haben muss, wenn Spieler in neue Mannschaft und in ein neues System kommen. Aber ich habe eigentlich keine Zweifel, dass er bei Arsenal ein ziemlich guter Spieler bleibt, weil er hat halt alle Anlagen und klar, er hätte sogar noch früher das 2-0 machen können da in der ersten Halbzeit, wo er, keine Ahnung, den Ball sensationell mitnimmt, dann aber auch von Flecken im Tor der Winkel halt gut verkürzt wird. Also sehr, sehr gut und ich glaube, würde mich nicht wundern, wenn er am Dienstagabend auch für die Entscheidung sorgt, mal Daumen gedrückt. Punkt 1, Punkt 2, du hast es so ein bisschen mit Kollektiv gleicht individuelle Fehler aus. Ich würde halt sagen, Stabilität. Vor einem Jahr hätten wir das Spiel vielleicht verloren. Ich finde, wir sind da auch einen Schritt weiter zu sagen, die Mannschaft an sich lässt sich von solchen Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen. Klar, es hat ein paar Minuten gebraucht, dann aber eher so in der zweiten Halbzeit, nur so die ersten 5 bis 10. Danach, fand ich, waren wir gut drin, haben es auch kontrolliert. Viele Chancen rausgespielt, ja gar nicht unbedingt, aber wir waren halt durch die Standardsituation immer gefährlich. Also wir haben schon Brentford auch beschäftigt und müde gemacht. Und ich, keine Ahnung, vielleicht hätten wir vor 12, 15 Monaten so ein Spiel dann irgendwie auch noch verloren. Und ich glaube, die ganze Mannschaft an sich als Kollektiv ist stabiler. Wir kriegen auch nicht zu Beginn irgendwelche Gegentore mehr im Heimspielen. Wir kontrollieren die Partie, waren auch nach 20 Minuten wirklich dann verdient in Führung gegangen, weil wir eigentlich das Spiel total im Griff hatten. Also Stabilität der Mannschaft 1A. Dritter Punkt, ich glaube, Stabilität auch dahingehend emotionale Stabilität, und das habe ich jetzt überschrieben mit guter Test für Dienstag. Ich musste dann so ein bisschen schmunzeln bei den Aussagen von Thomas Frank nach dem Spiel mit der Schwalbe, auch von Havertz, die natürlich dann in den deutschen Medien halt auch wieder direkt aufgenommen wurden. Ganz ehrlich, Brentford hat ab der fünften Minute gefühlt Zeitspiel gemacht, ständig hat jemand gelegen, hat sich die Wade gehalten, ständig war der Ball im Aus. Ich habe irgendwo gelesen, glaube ich, nur 50 Minuten lang war der Ball im Spiel. Ich will jetzt, keine Ahnung, wer von wem abgeguckt hat, ob Brentford jetzt von Porto und Porto dann am Dienstag nochmal von Brentford, aber ich glaube, es war ein guter Test, weil ich denke, das Spiel wird am Dienstag so ähnlich ablaufen. Von daher kann man eigentlich Brentford nur dankbar sein, dass sie uns da nochmal gut drauf vorbereitet haben. Aber wir haben uns von der Taktik, und darauf wollte ich dann auch eigentlich hinaus, nicht verrückt machen lassen. Wir sind ruhig geblieben, auch nicht hektisch geworden im Sinne von so, ja, wir müssen jetzt irgendwie das Tor machen, und haben dann die defensive Struktur irgendwie aufgegeben, überhaupt nicht der Fall gewesen. Von daher glaube ich, ist die Mannschaft auch sehr, sehr gut auf Dienstag vorbereitet, und da kann man, wie gesagt, Brentford eigentlich nur dankbar sein. Keine Ahnung, die Mannschaft, also Brentford hat es aus meiner Sicht überhaupt nicht verdient gehabt, da einen Punkt mitzunehmen aus dem Spiel, muss man auch mal sagen. Was halt dann einfach nur ärgerlich ist, dass die Mannschaft, die permanent Zeitspiel macht, dann noch mit einer langen Nachspielzeit belohnt wird. Das ist halt auch so eine Sache, wo ich einfach sagen würde, pfeift man halt nach 92 Minuten ab. Aber das ist ein anderes Thema. Und ansonsten, ja, waren das so meine Eindrücke. Achso, eine Sache noch, diese neue Game-Mode-Perspektive da bei Sky, wenn die nicht abgeschafft wird, haben die meine Kündigung. Also so ein Quatsch, und keine Ahnung, ich verstehe es auch alles nicht. Warum muss man das? Ach, ganz ehrlich, ich meine, Jogi Hebel war ja am Mikro, und wie häufig hat er auch Spieler verwechselt? Ganz ehrlich, weil man es nicht schlichtweg nicht sehen konnte, wer auf der linken Seite den Ball hatte. Man konnte überhaupt nichts sehen auf der linken Seite. Also da muss man doch auch als Redakteur dann mal sehen, dass das... Ich verstehe es alles nicht. Also
unterm Strich gesehen ja diese neue Spider-Cam, die es ja scheinbar momentan bisher nur im Emirates gibt, im Etihad.
Ja, aber ja auf der Seite wird. Quasi, ne? Also wenn man es dann zumindest mal switcht, dass man dann quasi auch auf die andere Seite geht, wenn der Ball da ist.
Genau, also Jogi Hebel hatte nachher auf Instagram auch noch eine Meinung gefragt, und hatte ich auch gesagt, ich finde es so zwischendurch eingeschoben, ist es echt mal ganz nett. Es sollte aber meines Erachtens halt vielleicht einfach mal ein Element sein, weil ansonsten genau das, was du sagst, du kannst gar nicht wirklich erkennen, du hast auch keine Perspektive. Also du siehst
man kann
nicht
nichts bewerten, weiten, keine Fouls, genau, gar nichts. Das Einzige, was null. Ich sehe, ist Abseits. Aber das
genau, wie weit ist der Ball vom Tor entfernt bei einer Chance? War das ein knappes Ding? Ja, nein. Du hast einfach im Endeffekt eine Perspektive, als wenn du halt im Stadion weit entfernt sitzt, was im Stadion auch okay ist, weil es ein ganz anderes Happening ist. Aber wenn ich halt am Fernseher sehe, dann muss ich das halt irgendwie in der Nähe vor mir haben. Und das fand ich total irritierend. Auch beim Schauen, es machte einen auch irgendwie wuschig im Kopf.
Ja, also, es ist anstrengend.
Mir so. Es ist anstrengend zu gucken. Genau, es ist total anstrengend, das zu gucken. Und klar, das ist halt so ein bisschen dieses, wurde ja auch das Beispiel genannt, dieses Videospiel-Perspektive, aber ich finde, das kann man sich für eine Live-Übertragung nicht antun. Und also das ist meines Erachtens unterm Strich gesehen, ist das für mich ein Flop. Also von daher, man kann es gerne mal einstreuen oder für gewisse Situationen oder so zur Aufklärung nehmen, aber bitte nicht als Hauptkameraeinstellung für die ganze Partie.
Nee, und vor allem, ich will jetzt auch keine größere Kritik üben, es war ein Versuch quasi, so ein Test, von mir aus gerne, mal testen, dass es dann ein Heimspiel von Arsenal sein musste, war klar, wenn es nur bei uns installiert ist gegen Brentford, würde ich auch sagen, ja, okay, gut, verschmerzbar, aber so wie ich auch die Reaktion gesehen habe, ich glaube, es hat keiner gut gefunden. Von daher, ja, was ich da nicht verstehen kann, ist, warum man das nicht einfach intern testet, weil den Feed muss es ja geben aus Emirates Heimspielen und dann mal guckt, wie ist das. Da muss man ja sehen, das kann man eigentlich nicht anbieten. Aber egal. Hat in dem Sinne dann das Spiel auch anstrengend gemacht und ja, keine Ahnung. War in dem Sinne nicht gut und hat auf alle Fälle auch den Spaß am Spiel geraubt. Deswegen, ich kann das gerne auch nochmal schriftlich zusammenfassen, aber gut, was soll's. So viele Heimspiele haben wir nicht mehr, aber keine Ahnung, als Zusatzfeed gerne, aber nicht als Haupteinstellung. Anderes Thema. Wir haben ein paar wichtige Punkte, glaube ich, angesprochen. Die Ramsdale-Sache, fangen wir da mal mit an, bevor wir Richtung Offensive gehen. Ja, ich weiß gar nicht, ob man ihm großen Vorwurf machen kann, weil aus meiner Sicht ist letztendlich das 1 zu 1 ist für mich ein klares Zeichen von fehlender Spielpraxis. Ja, also es ist aus meiner Sicht eine falsche Einschätzung der Geschwindigkeit des Gegners. Er hatte schlichtweg nicht so viel Zeit, sich da den Ball zurechtzulegen und ist dann in Zeit- und Raumnot gekommen. Und aus meiner Sicht ist das ganz klar ein Symptom quasi von fehlender Spielpraxis. Und das kann man ihm in dem Sinne schlichtweg nicht vorwerfen, dass er nicht gespielt hat. Ich hatte befürchtet, dass sowas theoretisch passieren kann. Sonst muss man ja sagen, weil er hat das wirklich gut gemacht. Ja. Was schade ist jetzt so ein bisschen, dass das wieder als Ereignis dafür genommen wird, zu sagen, ja gut, Rams, der ist in dem Sinne quasi nicht geeignet fürs Arsenal-Tor. Klar, kann man das an diesen einzelnen Ereignissen sicherlich aufhängen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Raya in seinen ersten Spielen, nachdem er wenig gespielt hat, diese Situation auch hatte und wir auch noch gesagt haben, ah, wie kann das denn sein? Raya ist doch gar kein Upgrade zu Ramsdale. Aus meiner Sicht ist das einzig und allein ein Symptom dafür, dass du wenig Spielerfahrung und Matchfitness in dem Sinne quasi hast. Und das ergibt sich einfach dadurch, wenn du regelmäßig spielst. Dann gehen solche Fehler in der Regel halt weg. Ja, und das hat
Natürlich,
Ramsdale halt einfach nicht gehabt.
weil du dann besser in deinem Spielrhythmus bist, im Rhythmus der Mannschaft. Und das ist halt schlichtweg wie bei einem Feldspieler auch, wie mein Unterschied zum Training und zur Praxis, also Praxis im Sinne von aktueller Spielzeit. Und wie oft haben wir es bei verschiedensten Spielern gesehen, dass wir immer gesagt haben, die brauchen halt mal die praktischen Spielminuten, halt die Zeit auf dem Feld in einer Umgebung mit einem Gegner und keinem Trainingspartner. Ich kann mich erinnern an eine Diskussion, was heißt Diskussion, oder Erörterung, die wir hatten hinsichtlich Tomiyasu. Da war das ja auch, dass er, nachdem er zurück war, erstmal wieder in den Rhythmus kommen musste und da halt auch irgendwo mal leichte Fehler hatte oder nicht derjenige in der Zuverlässigkeit war, den man kennt. Und ich denke, das ist natürlich im Zuge eines Torwartspiels noch exponierter als bei einem Feldspieler, wo vielleicht noch einige Spieler um ihn herum sind, die diesen Spielverlauf dann noch abändern oder stoppen können, ne?
Ja, klar, ich meine, ist halt keiner mehr, der den Fehler dann noch ausbügelt. Und in dem Sinne, und das hattest du ja angesprochen, das Kollektiv der Mannschaft, genauso kann natürlich argumentieren, ja, Havertz, wenn er das 2-0 da halt macht, läuft die Partie auch ganz anders. Ich meine, es ist natürlich auch zu dem denkbar ungünstigsten Zeitpunkt direkt vor der Halbzeit passiert. Ich finde, man kann ja auch nur begrenzt Vorwürfe machen. Ansonsten finde ich, glaube ich, hat das insgesamt gut gemacht und aus meiner Sicht zum Beispiel auch viel, viel besser als in dem Hinspiel in Brentford beispielsweise. Deswegen, klar, steht jetzt sozusagen der Fehler überstrahlt ein bisschen eine ansonsten aus meiner Sicht aber wirklich gute Leistung. Aber Fakt ist auch, ich glaube, wir werden ihn im Arsenal-Trikot, sollte Raya sich jetzt nicht irgendwie verletzen oder gesperrt sein, nicht mehr sehen, was schade ist. Aber ich kann es auch verstehen, dass er andere Ambitionen hat, als bei Arsenal als Nummer 2 auf der Bank zu sitzen.
Ja, Sicherheit.
Ja, ich meine, ansonsten, es war, also im Idealfall wünscht man sich natürlich, dass es 4, 5 oder 6-0 ausgeht, so ein Spiel. Es war aber sehr früh sehr schnell klar, dass das in dem Sinne nicht passiert, weil Brentford es durch diverse Maßnahmen geschafft hat, den Spielfluss immer wieder zu unterbrechen. Was, glaube ich, gut war, was wir auch nochmal hervorheben müssen, ist, dass wir halt auch, wir hatten jetzt nicht so viele klare Torchancen, aber wir treffen halt einfach auch momentan aus, oder andersrum, wir machen aus wenig viel. White mit der Flanke, Kopf bei Rice, war jetzt so die wirklich auch eine richtig gute, klare erste Torchance, wo wir dann halt auch direkt wieder in Führung gehen mit. Also, und ja, in dem Sinne nicht schön, also nicht irgendwie kombiniert rausgespielt, sondern halt einfach mal eine simple Flanke und einen Kopfball. Und ja, vielleicht genau richtig gegen so eine Mannschaft beziehungsweise Defensive, wie es Brentford gemacht hat. Also Variabilität im Offensivspiel war wirklich gut. Und dass wir halt, ja, keine Ahnung, eigentlich haben wir zwei Kopf, also nicht nur eigentlich, sondern mit zwei Kopfbällen gewonnen haben, zeigt so ein bisschen auch, was für Waffen wir letztendlich dann auch haben. Ich glaube, da muss man Ben White auch nochmal positiv hervorheben. Wieder stärker über die rechte Seite auch, Tiefenläufe, Saka überlappt, weil Jorginho natürlich defensiv abgesichert hat und die Flanken waren on point und zwei Vorarbeiten. Zeigt auch so ein bisschen, dass wir da eigentlich eine wirklich gute Waffe haben, die uns von links so ein bisschen, ja, verloren geht, weil Kivior jetzt nicht, ich sage, der Flankengott ist. Aber White auf rechts war wirklich gut und ja, letztendlich dann auch spielentscheidend, weil Brentford einfach die Mitte dann auch irgendwie zugemacht hat und im Fall der Fälle lag halt immer irgendjemand in der Mitte. Und bei Standardsituationen muss man natürlich auch sehen, haben sie die Porto-Taktik 1 zu 1 kopiert, bei jeder kleineren Berührung lag halt irgendjemand. Und keine Ahnung, wie häufig der Schiedsrichter irgendwie darauf hingewiesen hat, kein Zerren, kein Surren. Und wenn dann gezerrt wurde und gezurrt wurde, gab es in der Regel, wenn überhaupt, Freistoß für Brentford, aber kein Elfmeter für uns. Also andersrum, du kannst wahrscheinlich so ein Spiel auch nur durch solche Tore gewinnen, wie wir sie dann letztendlich erzielt haben.
Ja, ich glaube schon, also ich hatte es ja auch immer gesagt, dass die Taktik, die im Endeffekt da gefahren wird oder wurde, ist im Endeffekt ein Abbild der Taktiken, die wir gesehen haben in dieser Saison, die Arsenal Schwierigkeiten bereitet haben. Deshalb ist es auch für mich nicht überraschend, dass das halt so gespielt worden ist.
Und
Das Ganze.
Brentford kann es ja auch, das muss man natürlich auch sagen. Andere Mannschaften, ich sage jetzt mal wie Sheffield oder
Natürlich.
Burnley, haben es halt nicht gekonnt.
Natürlich, auch wenn Brentford nicht die Qualität der letzten Saison hat, sind sie immer noch eine gute Mannschaft, also insbesondere auch taktisch gesehen, von der Einstellung her, das muss man eigentlich sagen, weil auch das Trainerteam eine gute Arbeit dort macht. Das Ganze ergibt sich natürlich auch dann nicht, wenn du als Heimmannschaft quasi schnell überrollst, ne? Also, oder auch als Auswärtsmannschaft, das wirst du jetzt auch schon in den letzten Partien oftmals gesehen haben, dann geht der Plan natürlich nicht mehr auf, weil du dann halt schlichtweg ein komfortables Kissen hast, und dann schlichtweg mit deiner Technik und Ballkontrolle, die du halt hast in der Überlegenheit, das Spiel halt schlicht kontrollierst ohne weitergehende große Problemkreise. Ja, also das ist immer so ein Grad, wenn du diese Taktik als Gegner fährst und du schaffst das halt, in einer guten Staffelung defensiv halt zu halten, dann kann das richtig gut aufgehen. Und ja, Porto hat es ja so ähnlich gemacht, die haben es halt noch überreizt mit einer extremsten, ja, ich sag mal, einen leichten, komischen, unfairen Touch da reingebracht haben, indem die halt fast jedes Foul in irgendeiner Art und Weise gezogen haben, was wirklich nicht zu pfeifen war. Das konnte man jetzt im Vergleich Brentford jetzt nicht vorwerfen, das war jetzt dann nicht dieses Ausmaß halt, aber ich erwarte nicht, dass es Porto anders macht am kommenden Dienstag. Ganz im Gegenteil, was einmal funktioniert hat, werden sie sich denken, wird nochmal funktionieren. Sodass man genau da, glaube ich, jetzt noch mehr vorbereitet sein muss, auch nach der Brentford-Erfahrung, wie man das relativ schnell erledigen kann. Ja.
Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, ansonsten waren wir defensiv gut bis sehr gut zwei Chancen zugelassen, wobei der Kopfball aus meiner Sicht eher die Chance war. Der Schuss von Tony, würde ich ja sagen, Zufallsprodukt.
Hat er also fairerweise hat er technisch unfassbar gut
Ja,
gemacht.
klar, aber
Kann
es wirkte
aber
dabei nicht wie ein
halt.
herausgespielter Angriff aus meiner Sicht.
Nein, 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 absolut nicht. Er hat halt nur die schnelle Chance gesehen und gedacht, Ramsdale steht ein bisschen zu weit vor. Hat er dann auch gut vom Abschluss gemacht, aber Ramsdale war halt noch den Tag besser und hat es halt auch gut pariert. Ja, aber die Defensive an sich stand gut.
Mittelfeld mit Jorginho wieder. Wir haben ein bisschen überraschend, aber aus meiner Sicht doch ganz gut die Entscheidung gewesen, weil er mit, weil wir dann sozusagen Rice und Ødegaard etwas weiter nach vorne schieben konnten, weil er Brentford relativ tief stand und dementsprechend war da eigentlich auch genug Platz, der von kreativen Leuten bespielt werden konnte. Wechsel. Eher offensiv diesmal, klar, vom Spielstand her. Auch sicherlich ein bisschen mit Blick auf Dienstag. Zinchenko, Partey sind wieder gekommen. Nelson überraschenderweise, wobei ich auch glaube, okay, so viel andere Optionen hatten wir ja eigentlich nicht. Ressus wurde eingewechselt. Wieder kein Smith Rowe. Aus meiner Sicht aber halt auch von der Position her, weil ich dann Diskussion wieder auch bei uns in der Gruppe hatten, Smith Rowe schon wieder nicht, bot sich aus meiner Sicht auch nicht so richtig an, ihn zu bringen. Und ich glaube auch, dass wir auf der Position genug Leute haben. Und ich finde es gut, dass wir schon eher auf den Positionen die Spieler jetzt heranführen durch Einsatzminuten, auf denen wir, ich sage jetzt mal, etwas dünner besetzt sind. Sprich Linksverteidigerposition Zinchenko. Zentrales defensives Mittelfeld Partey, linke Außenbahn, Schrägstrich, Sturmspitze mit Ressus. Von daher denke ich, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob, also wäre jetzt meine These, dass Arteta gerade so sehr taktisch denkt, was Einwechslung betrifft, oder ob es vielmehr darum geht, Leute wieder heranzuführen, weil er hat ja keine andere Möglichkeit, als über Spielminuten in der Liga die wieder heranzuführen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man da jetzt so viel Aussagekraft immer in die Einwechslung reinschreiben kann, außer die Tatsache, dass die Leute halt Minuten benötigen. Und Smith Rowe ist fit gewesen und braucht in dem Sinne, ja klar, auch Spielpraxis, aber jetzt nicht zwingend die Minuten, um wieder überhaupt herangeführt zu werden.
Ich glaube, in Situationen wie gestern, in denen du auf das Siegtor irgendwo gehst, schaust du nach Einwechslungen, die nach deiner Meinung nach in dem Moment irgendwie am besten vom Spielertyp her passen und nicht zwingend erwarten die Leute, dass ich jetzt den bringe oder der muss eigentlich jetzt gebracht werden, weil der ist doch eigentlich der nächsten dran ist an der Startelf, so in der Art und Weise. Ich glaube, so tickt Arteta dann an der Stelle auch nicht. Er schaut halt, wie passt es vom System am besten, wie kann ich am besten da Druckpunkte aufbauen, wo ich vermute, dass ich dann in Torsituationen komme. Und das war für mich von den Einwechslungen her dann durchaus auch schlüssig, weil Reece Nelson, den hat er ja auch schon mal in der letzten Saison gegen Bournemouth gebracht und das waren auch solche Situationen. Ja, also von daher glaube ich, da nicht zu viel reinlesen. Im Endeffekt gucken, dass man aus der Kaderbreite und Tiefe und dann bestmöglichst schöpft, um halt dann auch entsprechend das Ergebnis zu bekommen, was man braucht und das dann nachher noch funktioniert hat.
Womit wir so ein bisschen beim Dienstagabend wären, ich glaube, die Ausgangslage ist relativ einfach. Wir müssen einfach mit 2 Toren Unterschied gewinnen.
Ja, Auswärtstorregelung gibt es nicht mehr. Nur nochmal
Genau.
ganz kurz hier für alle, die zuhören.
Deswegen
Genau, ja,
war,
gibt es nicht mehr.
also genau, also in dem Sinne ist es dann, gibt es halt Verlängerung bei Torgleichheit. Ich glaube, es ist. Ich kann mir nicht. Also, ich habe grundsätzlich noch mehrere Fragezeichen. Zum einen ein bisschen, wie wird Porto agieren? Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, anders als im Hinspiel, weil sie gesehen haben, damit ist eine ganz gute Taktik. Weiß aber nicht, ob die 1:1 aus ihren Heimspielen auf Auswärtsspiele übertragen werden kann, weil ich glaube, ein bisschen anders muss man schon vorgehen. Andererseits wüsste ich jetzt aber auch nicht, was Porto anders machen könnte, wo wir jetzt sagen würden, oh, das käme jetzt völlig überraschend. Ich weiß nicht, ob sie sich trauen, mehr mitzuspielen oder ob das nicht in gewisser Weise auch eine Gefahr ist. So ein bisschen die Fragezeichen Nummer 1, Antwort kriegt man dann wahrscheinlich erst am Dienstag. Sie sind gut in Form. Sie haben nach dem Sieg in der Champions League bei uns auch alles gewonnen. Haben am Freitagabend auch schon gespielt, haben in dem Sinne einen Tag mehr Pause, haben natürlich aber auch Reisestress und so, was wir nicht haben.
Und das, ich glaube, das egalisiert sich. Ne?
Ja, ich glaube auch, das ist in dem Sinne, dürfte kein so großer Faktor sein, zumal wir ja die letzten Wochen auch uns nicht verausgabt haben. Das ist das eine Fragezeichen, das wir haben. Das zweite ist so ein bisschen, wie gehen wir es quasi an? Und da meine ich vor allem so ein bisschen personell und auch taktisch. Also die meisten Positionen sind aus meiner Sicht gesetzt. Ich habe noch zwei Fragezeichen so ein bisschen. Zum einen, wer spielt links hinten? Sinchenko wieder? Wenn er spielen sollte, müsste man eigentlich Jorginho wieder auf die Bank setzen, weil man dann da gegebenenfalls ein bisschen defensivere Absicherung davon hat, wenn Sinchenko einknickt. Spielt er und Jorginho, dann hätte man aus meiner Sicht sehr defensiv, etwas defensiv orientierter, dann müsste man gucken, dass man mit mehr Kreativität vorne agiert, also schon vielleicht mit Rice, Ødegaard, Havertz. Dann haben wir so ein bisschen die Frage, was macht er mit Havertz, weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Jesus von Beginn an spielt. Also wenn ich sozusagen 2 Euro in den Topf werfen würde, würde ich sagen Jesus von Beginn an und Havertz aber auch, aber dann eher auf der linken Seite vielleicht, weil ich kann mir nicht, Martinelli glaube ich spielt nicht, Trossard sehe ich eigentlich auch nicht. Andere Sache ist natürlich, wenn man sich nicht zutraut, Sinchenko von Beginn an wieder zu bringen und Kivior spielt, dann glaube ich, bleibt es 1-1 so, wie es jetzt ist. Also so ein bisschen hängt, ja, es hängt aus meiner Sicht hängt viel von der Position hinten links ab, weil das auch so ein bisschen unser Mittelfeld gestaltet und das dann Auswirkungen auf vorne hat. Aber aus meiner Sicht ist es, glaube ich, elementar, dass wir jemanden wie Jesus vorne dabei haben. Er hat im Hinspiel gefehlt, er hat die Champions-League-Erfahrung. Aus meiner Sicht, glaube ich, versucht man, ihn von Beginn an zu bringen. Also könnte ich mir sehr gut vorstellen. Klar, Havertz hat auch die Champions-League-Erfahrung, ist momentan gut in Form. Aber man kann ja auch beide auf dem Spielfeld haben. Aber ich glaube, du brauchst jemanden wie Jesus vorne in so einem Spiel. Das ist jetzt nur Bauchgefühl. Also ich würde das mal tippen.
Also ja, ist gar kein schlechter Tipp. Also ich gehe davon aus, dass er Havertz definitiv bringen wird. Also das wäre, glaube ich, vor allem Perspektiven her irgendwie Irrationales nicht zu tun. Jesus, gebe ich dir recht, ist ein Spieler, der auch in Situationen, die vielleicht eine enge gestaffelte Porto-Abwehr bedürfen, auch Räume schaffen kann, 1-zu-1-Situation gut ausspielen kann. Auch ein Spieler ist, der vielleicht auch mehrere Abwehrspieler auch binden kann, aufgrund seiner schlichtwecken vorhandenen Qualität, die halt auch bekannt ist. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, wie wir offensiv auflaufen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er so einen Wechsel vornimmt und um da auch ein bisschen ein neues Element anzubieten, auch um Porto auch zum Nachdenken zu bringen. Das ist ja auch oftmals so ein Aspekt, nicht mit der komplett gleichen Mannschaft aufzulaufen, um halt da einfach mal was anderes anzubieten. Insgesamt so oder so, wie wir spielen, ist es für mich ausschlaggebend, dass wir ein bisschen agiler sind, dass wir in die Bewegung abseits des Balls, die Laufwege besser sind als in der Partie, die wir in Porto gespielt haben, um halt
und teils auch besser als am Samstag natürlich, ne? Also da
auch das ja, um halt den Abwehrverbund von Porto auch in Bewegung zu bringen, weil ich glaube schon, dass es in dem Moment, wenn wir das schaffen, ein ganz anderes Spiel wird als das, was wir in Porto gesehen haben, dass wir dann nämlich halt diese Chancen bekommen, dass wir in Abschlusssituationen kommen, die wir dann natürlich logischerweise gut ausspielen müssen, aber dann mehr haben, als wir sie in Porto hatten. Und natürlich ist Porto gut in den Schwung und was anderes erwarte ich von einer Mannschaft wie Porto in der portugiesischen Liga auch nicht, um ehrlich zu sein. Und sie sind auch international immer ein hartes Stück Arbeit, aber andererseits
Genau.
Muss naja. meines Erachtens
es ist
möglich
halt
sein.
Arbeit. Es ist halt wirklich ein hartes Stück Arbeit.
Genau. Weil es halt eine hart arbeitende Mannschaft ist. Und das ist halt so. Die wirst du halt nicht relativ schnell und leicht brechen können. Ausnahmen gibt es dafür immer, aber erwarte ich nicht. Sodass du halt dann immer weiter die bespielen musst, damit die irgendwann halt diesen Level, was sie in der portugiesischen Liga schlichtweg nicht haben, dann irgendwann nicht mehr standhalten können und somit die entscheidenden Lücken entstehen. Und ich glaube, das ist genau der Ansatzpunkt für diese Partie, für dieses Rückspiel. Sie haben uns in der ersten Partie eigentlich genau das gezeigt, was wir wissen müssen und was wir eigentlich schon hätten vorher wissen müssen oder wahrscheinlich auch bewusst haben, aber in der Anwendung halt dieser neuen Aufgabe vielleicht nicht optimalerweise durchgesetzt haben, mal Sonntagsschuss mal abgesehen am Ende. Aber wir wissen, wie sie agieren werden und auch da müssen wir halt klüger sein, müssen wir schlauer sein in der Zweikampfführung. Andererseits auch natürlich ein bisschen schauen, dass der Schiedsrichter, der die Partie leitet, nicht so die Pfeife leicht hat, dass es immer nur wieder sehr einfach ist, da entsprechend Zeit zu schinden und den Spielrhythmus rauszunehmen.
Frühes Tor würde dem Spiel natürlich gut tun. Also ein Tor in der ersten Viertelstunde wäre sicherlich nicht verkehrt. Also ich will nicht sagen der Schlüssel, aber wäre nicht verkehrt. Dann stellt sich die Frage noch, emotionale Stabilität. Wir waren so ein bisschen, ja, keine Ahnung, mit der Gelegenheit oder mit dem Ereignis Champions League Achtelfinale überfordert in Porto so ein bisschen. Jetzt haben wir die Chance zum ersten Mal seit keine Ahnung wie vielen Jahren ins Viertelfinale Champions League zu kommen. Ausverkauftes Haus, es wird laut. Kriegen wir sozusagen, ich sage jetzt mal, unsere Emotionen dann auch im Griff. Wird zu überprüfen sein, ob die Mannschaft das schon schafft. Aber es könnte aus meiner Sicht halt auch ein Faktor sein, oder andersrum ist es aus meiner Sicht ein Faktor, den du halt bearbeiten musst als Arsenal.
Ja, absolut. Aber ich glaube, dass wir diese, wir haben ja jetzt zum Beispiel gegen Newcastle, hat man ja schon versucht, diese Atmosphäre zu kreieren, dieses spezielle Spiel am Abend unter Flutlicht gegen einen guten Gegner. Und ich glaube, dass das so ein Aspekt ist, den wir schon mal erprobt haben, den wir können. Es ist natürlich immer ein etwas anderer Punkt, wenn es ein Knockout-Spiel ist, weil du dann nichts mehr reparieren kannst. Aber da bin ich zuversichtlich, dass wir das können und dass auch das Trainerteam diese positive Energie weitergeben kann und nicht zu einer Bürde werden lässt. Also ich glaube, da haben wir, glaube ich, ganz, ganz gute Leute mit im Verein, die das projizieren können.
Genau, aber man muss trotzdem sagen, es wäre natürlich ein Riesenschritt. Also Viertelfinale Champions League unter den 8 besten Mannschaften in Europa zu sein.
Nach so langer Abstinenz.
Genau. In der ersten Saison wieder, bringt erstmal ein bisschen Geld, bringt Prestige. Deswegen die Gelegenheit ist da. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir durch die 90, vielleicht auch 120 Minuten kommen werden. Dienstagabend 21 Uhr zu sehen bei The Zone und ihr seid alle eingeladen, mit in der Hangouts-Gruppe zu diskutieren, weil das beruhigt ja auch so ein bisschen die Nerven. Ich werde auf alle Fälle da sein und blicke einigermaßen positiv gestimmt auf den Dienstag. Ich hoffe, ihr seid gut eingestimmt. Christian, haben wir noch irgendwas nicht beachtet? Pressekonferenz habe ich gesehen, ist morgen Nachmittag oder morgen früher Abend. Vielleicht gibt es da nochmal ein Update zu Martinelli. Stand jetzt sieht es aber so aus, dass er wohl für Dienstag nicht dabei ist, aber da haben wir genug Optionen und vielleicht ist auch Martinelli nicht unbedingt der Spieler, der jetzt gegen Porto in so einem Spiel hilft. Im Hinspiel ja gesehen, vielleicht braucht es eher ein bisschen jemanden, der Chaos anrichten kann, wie Jesus vorne. Wir werden es sehen, wir werden es sehen.
Wir werden es sehen. Wir gucken morgen auch noch auf die Pressekonferenz und dann schauen wir mal. Ich denke, Stand jetzt haben wir eigentlich vieles, was da für die Partie wichtig ist, schon mal erschlagen. Und ich glaube, die Punkte ändern sich auch nicht durch eine Pressekonferenz.
So ist es. Und vor allen Dingen die Fragen, die wir gestellt haben, werden sicherlich auch am Montag auf der Pressekonferenz nochmal gestellt. Okay, dann schließen wir noch Episode 248 an dieser Stelle. Wie immer, danke fürs Zuhören. kommt gut in die neue Woche und wir versammeln uns dann am Dienstagabend vor den Übertragungs- und Empfangsgeräten und schauen, wie wir mit einem Champions League Achtelfinal-Rückspiel und einem 0:1 aus dem Hinspiel umgehen werden. Es wird spannend auf alle Fälle und im Idealfall wird es ein großer, denkwürdiger Abend im positiven Sinne. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Jo, ciao, ciao.